Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Hier ist Warschau. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Mein Name ist Kamila Lutostańska. Herzlich willkommen am Sonntag, dem 14. Juni. Heute sprechen wir über Literatur und Musik. Zunächst berichten wir über den Besuch des Schriftstellers Radek Knap in Warschau. Anschließend setzen wir unsere Sendereihe Chopin in Warschau fort und besuchen den Zamoyski-Palast, einen Ort, der mit einer der symbolträchtigsten Episoden der polnischen Kulturgeschichte verbunden ist. Doch zunächst zur Literatur. Radek Knap wurde in Warschau geboren, lebt aber seit seiner Kindheit in Wien. Mit Romanen wie Franjo oder Herrn Kukas Empfehlungen wurde er einem breiten Publikum bekannt. Vor wenigen Tagen war er zu Gast im österreichischen Kulturforum in Warschau. Trotz des langen Wochenendes war der Saal bis auf den letzten Platz gefüllt. Mit Radek Knap sprach Kuba Kukla.
Radek Knap, Schriftsteller, Hobby-Tennisspieler und Kabarettist. Guten Tag.
Guten Tag.
Fangen wir mit dem Kabarett an. Seit wann beschäftigen Sie sich mit dieser Gattung der Kunst?
Also Kabarett habe ich immer gemacht, aber zu meiner großen Überraschung bin ich jetzt offenbar auch ein Kabarettist, weil wir einen Auftritt hatten in Warschau im Österreichischen Institut und hatten einen Kabarettabend. Ich und ein sehr guter Geiger, Aljoscha Bitz. Ich weiß nicht, ob es ein Kabarettabend war, aber es war auf jeden Fall lustig.
Wie haben Sie Aljoscha kennengelernt?
Den habe ich vor 20 Jahren in Wien kennengelernt, und weil wir beide Emigranten sind und weil wir beide den sogenannten Künstlerberuf ausüben. Und das ist eine so kleine Branche, dass man sich irgendwann über den Weg läuft. Und wenn man sich noch mag, beziehungsweise wenn man die gleichen Probleme hat, dann wird man zu Freunden oder guten Bekannten.
Wenn Sie schon zusammen auftreten, das passiert ab und zu, worüber erzählen Sie?
Naja, vor allem über unser unglaublich schweres Schicksal als Migrant, das sich im Nachhinein doch als ein Glücksfall herausstellt. Denn wir haben es dem Publikum klar gemacht, wenigstens dem Publikum in Österreich, dass Migranten Österreich und überhaupt das Land, in dem sie leben, besser und klarer sehen als die Einheimischen. Und das ist eine Gabe und das ist ein Geschenk, das wir gerne wieder zurückgeben an die Menschen, die uns dort ein Zuhause gegeben haben.
Was sehen Sie genauer?
Na, alles. Ich meine, wir können aber natürlich nicht über alles reden. Aber wir versuchen, die Fehler der Einheimischen, in diesem Fall Österreich, der Österreicher, mit Ironie und Sympathie zu zeichnen. Und das Publikum dankt uns dafür. Allein schon, dass sie einen Eintritt von 20 Euro zahlen.
Sie treten auf Deutsch, aber auch auf Polnisch. Auf vor Österreichern, vor Deutschen vielleicht auch, aber auch vor polnischem Publikum. Sind die Reaktionen doch anders?
Naja, schon. Die lachen alle an der falschen Stelle. Also man weiß nie, wann die Österreicher und wann die Polen lachen. Aber das ist mir ehrlich gesagt auch egal. Hauptsache, sie lachten. In der Schweiz hatte ich mal eine Lesung vor 100 Leuten. Ich war lustig und sie haben nicht mal eine Minute gelacht. Niemand hat gelacht. Es war wie ein Friedhof. Aber nach der Lesung kam eine Frau, eine Schweizer Frau, und sagte: Vielen Dank für die schöne Lesung. Ich hab's noch nie so gelacht wie heute. Also, Hauptsache, sie lachen.
Und hat das Publikum vor kurzem in Frankfurt Oder gelacht? Was haben Sie dort gemacht?
Ja, sie haben schon gelacht, aber nicht über mich, denn es gab den Preis, den Steffen Müller, ein deutscher Kabarettist, dort bekommen hat von der Wiedriner Universität. Es ist ein Preis für die deutsch-polnische Verständigung, den schon sehr viele berühmte Leute bekommen haben, wie Agnieszka Holland oder Heinz-Dietrich Genscher oder Tadeusz Mazowiecki. Und offenbar sind denen jetzt die wirklich wichtigen Leute ausgegangen. Deswegen nehmen sie jetzt auch noch Kabarettisten.
Sie haben Steffen Möller vor vielen Jahren kennengelernt. Ist er ein realer Brückenbauer? Was meinen Sie?
Ja, ich glaube schon. Also er kam damals zu der Zeit nach Warschau, nach Polen, wo die Polen Deutsche nur in Wehrmachtsuniformen kannten, weil sie diese polnischen Kriegsserien dauernd im Kopf hatten. Ich auch. Ich kannte auch nur die Sätze auf Deutsch, die ich kannte. Das war, wo ist der Sturmbannführer Stettke oder Hände hoch und so. Solche Klassiker. Und dann aber kam Steffen Müller und da waren alle Polen erstaunt, dass dieser Deutsche so sympathisch ist und dass er sogar ein paar Worte auf Polnisch kann. Und das hat wirklich die Polen umgeworfen und er hat wirklich was Gutes getan, absolut.
Glauben Sie, dass Humor auch Menschen oder sogar Nationen verbinden kann?
Also so wie ich das sehe, ich glaube, ist Humor das Einzige inzwischen, was die Nationen verbindet und die Menschen. Denn anscheinend schaffen es die Politiker gar nicht. Das sind ja sowieso die humorlosesten Menschen auf der Welt. Was vielleicht noch schafft, ist Sport. Sport und Humor, das sind die letzten Brückenbauer in unserer heutigen Zeit.
Gut, sprechen wir dann über Sport. Haben Sie mit den polnischen Sportfans bei den Spielen von Maja Chwalińska bei French Open mitgefiebert?
Ich habe schon vor 6 Jahren mitgefiebert, als Chwalińska gespielt hat, weil ich habe sie immer schon bewundert, weil sie richtig Tennis spielt und nicht Tennis arbeitet, wie Boris Becker es klugerweise gesagt hat. Und sie ist wie ein Hauch der alten Zeiten, wo wirklich Kraft und Gewalt, würde ich fast schon sagen, noch nicht ganz oben waren. Und sie kommt hier mit Intelligenz und Esprit und Freude. Und deswegen ist sie auch so eine Sensation gewesen und so beliebt gewesen. Und ich glaube, man liebt nicht nur ihr Tennisspiel, sondern man liebt das, was sie eben präsentiert. Diese gute alte Zeit, wo Überkraft, Übertraining nicht so wichtig waren wie Talent.
Haben Sie geglaubt, dass sie das Finale mit Mira Andreeva gewinnen könnte?
Ich habe schon gar nicht geglaubt, dass sie die erste Runde schafft. Aber je länger sie gespielt hat, desto unglaublicher wurde es. Und ich bin sicher, sie hätte das Finale auch gewonnen, wäre sie nicht müde. Also auf jeden Fall war sie psychisch so weit, um es zu gewinnen. Aber natürlich, ich meine, so viel wie sie gespielt hat, das war eine Monsteraufgabe, das konnte sie nicht backen. Und es ist auch gut, dass sie es nicht gewonnen hat, denn jetzt hat sie etwas, worauf sie sich noch freuen kann. Wir wissen, was mit den Totalsiegern passiert. Von denen hört man nie wieder was.
Maja Chwalińska und Iga Świątek sind befreundet. Sie sind im gleichen Alter, sind ungefähr den gleichen Weg gegangen. Dann ist aber Iga Świątek zu der absoluten Nummer 1 geworden. Und Maja Chwalińska haben die meisten aus den Augen verloren. Was ist da schiefgelaufen?
Naja, sie hat selber Probleme gehabt, wie sie ja selber zugegeben hat, weil sie ein Mensch ist. Sie hat Depressionen gehabt und so. Und all diese Hausaufgaben, die im Tennis nötig sind, weil Tennis ist ein psychologischer Sport. Den Rest Technik lernt man schnell. Aber die Psychologie ist das, was wirklich einen Spieler unter den ersten 10 diametral unterscheidet von einem Spieler auf Platz 1000. Ich wage zu behaupten, dass ein Spieler auf Platz 1000 genauso spielen kann technisch wie ein Spieler unter den ersten Top 10. Und trotzdem haben wir unter den ersten Top 10 immer die gleichen Spieler vorne und immer die gleichen Spieler ganz hinten.
Sie haben Boris Becker zitiert, vielleicht ist aber Tennis spielen zu wenig für die heutige Welt. Vielleicht muss man doch Tennis arbeiten.
Naja, das ist möglich, aber Chwalińska hat zum ersten Mal uns einen kleinen Lichtblick verschafft. Und sie hat wirklich gezeigt, dass das möglich ist, Tennis spielen. Denn letztendlich wollen wir wirklich alle spielen und nicht dauernd nur auf Sieg uns zum Sieg durchprügeln. Und das haben wir leider, das haben wir überall, egal wo wir hinsehen, im Sport, in der Politik, überhaupt auf der ganzen Welt. Deswegen ist sie so ein Lichtblick und deswegen lieben sie alle. Die meisten Leute wissen gar nicht, warum sie so lieben, sie spüren das aber.
Man hat ja mehrmals unterstrichen, sie wäre ein bisschen zu klein für die heutige Tenniswelt und auch ein bisschen zu schwach. Hat sie gezeigt, dass es gar nicht so wichtig sein muss?
Ja, genau, sie hat auch gesagt, die haben mir genau das Gleiche gesagt, ich bin zu klein und sie hat gesagt, ich finde, dass die Größe überhaupt keine Rolle spielt. Und jetzt hat sie es bewiesen.
Sie hat auch in ihrem Leben schon mehrmals gehört, sie sollte mit Tennis aufhören, sie sollte es lassen. Ist es eine umso schönere Geschichte, wenn man jetzt den zweiten Platz in Paris gesehen hat, erlebt hat?
Natürlich, sicher. Und es ist auch für alle, die diesen Satz schon gehört haben, ein gutes Zeichen. Und egal, ob man Tennis spielt oder, weiß nicht, Tischler ist oder Bücher schreibt oder so. Offenbar sollen wir das tun, was wir gerade tun, auch wenn wir nicht sonderlich erfolgreich sind. Irgendwann sind wir so wie Maja Chwalinska im Finale.
Wir treffen uns heute in Warschau, in ihrer Geburtsstadt, die Sie aber vor mehreren Jahrzehnten verlassen haben. Wie sah das Warschau Ihrer Kindheit aus?
Natürlich ganz anders als jetzt. Und natürlich sah es ganz arm aus und kommunistisch. Aber ich muss zugeben, dass die Leute damals viel netter waren als heute. Ich meine, es gibt heute wahnsinnig viele nette Leute in Warschau. Aber damals hatten sie alle noch kein Smartphone und wir alle sprachen miteinander. Und wenn jemand die Straße nicht kannte, dann konnte er sich darauf verlassen, dass es jemanden gab, der das wusste und man brauchte ihn nur fragen. Und genau so war es auch mit anderen Problemen. Man hat sie erfahren oder die Lösungen bekommen von einem Menschen, der uns auch verstand und so weiter. Also nein, es waren super Zeiten. Außerdem, ich war ein Kind und es gibt keine bessere Kindheit als die im Kommunismus.
Und wie erleben Sie Warschau heute? Polen insgesamt als Land hat mächtig nachgeholt in den letzten 30, fast 40 Jahren.
Natürlich, im wirtschaftlichen Sinne absolut. Das, so wird heute der Erfolg definiert. Wenn ein Land ein gutes PKB hat, ja, Sie wissen schon, welches Produkt ich meine. Wenn das läuft, dann heißt es, dass das Land top ist oder vorne oder wo auch immer. Ich finde das toll, aber ich bin immer noch der Meinung, dass man mit einem Bruttonationalprodukt nicht auf ein Bier gehen kann, sondern mit einem Kumpel. Deswegen definiere ich den Fortschritt doch ein bisschen anders.
Erkennen Sie die Stadt wieder? Einige Stadtteile haben sich total verändert.
Ja, also das Zentrum erkenne ich schon gar nicht wieder, weil das sieht aus wie New York und manche stehen drauf. Vielleicht wahrscheinlich die, die in diesen Hochhäusern arbeiten und dann auf alles herabblicken. Aber ich bin immer noch unten und ich muss immer noch hinaufschauen. Und ich glaube, dort ist auch mein Platz. Und ja, wie soll ich sagen, ich fühle mich jetzt ein bisschen kleiner.
Was ist das für ein Gefühl, wenn man aus Wien kommt, aus einer Stadt, die sich ja eher langsam entwickelt, architektonisch, was verständlich ist. Wenn man nach Warschau kommt, in eine Stadt, die sich von Jahr zu Jahr, sogar von Monat zu Monat verändert, sichtbar verändert.
Naja, dann denkt man sich, ja, schön, dass es noch Orte gibt, wo die Zeit stehen bleibt. Man kann in Wien im Zentrum nicht ein Hochhaus für, weiß nicht, 300 Stockwerke irgendwie hinschmeißen. Das geht nicht, Gott sei Dank nicht, noch nicht. Deswegen ist Wien jetzt paradoxerweise für mich der Ort, der mich ein bisschen an meine Kindheit erinnert, wo die Zeit auch noch stehen geblieben ist. Also ich laufe so ein bisschen meiner Kindheit hinterher, indem ich geografisch mich verändere.
Es klingt ein bisschen so, als ob Sie mit dieser Entwicklung in Polen etwas enttäuscht wären, oder?
Naja, ich bin generell ein bisschen vom Kapitalismus enttäuscht. Nicht, dass ich jetzt Kommunist wäre. Aber wissen Sie, Marx hat gesagt, wenn das Material ein zu großes Maß erreicht, dann schrumpft der Geist automatisch. Es ist wie eine Decke. Wenn man an der Decke zieht, dann fällt's am anderen Ende. Und ich meine, mir fällt jetzt der Geist. Was hilft mir das, wenn alle hier einen super Porsche fahren und einen BMW? Ich kann mich ja mit denen ja nicht unterhalten. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ich habe überhaupt den Verdacht, dass überhaupt keine Menschen da in diesem Hintersteuer sitzen. Aber das Problem kennen wir auch aus dem Westen.
Wenn Sie jetzt an Ihre bekannten Freunde in Wien denken, haben die schon mitbekommen, dass sich Polen, dass sich Warschau so stark verändert hat?
Ja, also die, die da waren, schon. Die, die noch nicht da waren, die haben ihren Schock noch vor sich. Aber die sind nur deswegen schockiert, weil sie glauben, dass in Polen immer noch irgendwie die berühmten Eisbären durch die Straße laufen. Es gab Leute, die total überrascht sind, dass es hier Bankomaten gibt an der Ecke und so. Deswegen sind sie alle so wahnsinnig positiv von Polen und Warschau überrascht. Und das sind sie auch. Aber wie gesagt, dieser Fortschritt ist super und das Bruttonationalprodukt leuchtet hier wirklich wie eine Reklame. Aber ich will jetzt mal ganz altmodisch sagen, wo bleibt hier ein bisschen der Mensch?
Empfehlen Sie dennoch einen Polenbesuch Ihren Bekannten?
Ja, natürlich schon, weil es gibt hier schon außer den Bankomaten und diesen dicken CUVs schon ein paar Menschen. Aber die gehen auch zu Fuß und die sind auch jetzt, ich gebe zu, die sind auch schon ein Tick älter als der Smartphone, das Smartphone.
Radek Knap, Schriftsteller, Kabarettist, Hobby-Tennisspieler. Vielen Dank.
Ich danke auch und das heißt nicht ich, sondern wir alle drei bedanken uns auch für dieses Interview.
Mit Radek Knap hat Kuba Kukla gesprochen. Und nun zur Musik. Frédéric Chopin verließ Polen als junger Mann und kehrte nie wieder in seine Heimat zurück. Doch auch nach seinem Tod blieb er für viele Polen weit mehr als nur ein Komponist. In der 7. Folge unserer Sendereihe Chopin in Warschau besuchen wir den Zamoyski-Palast. Dort ereignete sich Jahre nach Chopins Tod eine dramatische Geschichte, die zu einem Symbol für das Schicksal Polens und die Bedeutung seiner Musik wurde. Wir stehen vor dem Zamoyski-Palast an der Nowy Świat in Warschau. Dieses Haus ist nicht mit Chopins Leben verbunden, sondern mit dem, was nach seinem Tod geschieht. Im Jahr 1863 wird hier sein Klavier aus dem Fenster geworfen. Was bleibt von Chopin, wenn nur noch Erinnerung übrig ist? Darüber spreche ich mit Dr. Alexander Laskowski vom Chopin-Institut. Guten Tag.
Guten Tag.
Was genau passiert hier im Jahr 1863 und in welchem historischen Kontext?
Frédéric Chopins Klavier wurde im September 1863 von russischen Soldaten zerstört. Das Instrument wurde während einer Razzia und Repressionsaktion nach der Ermordung von Vizekönig Theodor Berg aus dem Fenster des Zamoyski-Palastes hier in Warschau auf den Bürgersteig geworfen. Dieses Ereignis inspirierte Polens großen Dichter Cyprian Kamil Norwid zu seinem sehr berühmten in Polen Gedicht Chopins Klavier. So die wichtigsten Informationen zur Zerstörung des Klaviers. Es handelte sich um eine Vergeltungsaktion für den Bombenanschlag auf den Vizekönig des Zaren, Theodor Berg, der vor den Aufständischen des Januaraufstands verübt wurde. Und das Instrument gehörte damals Chopins Schwester Isabella Barcińska. Das war Isabella Chopin und Isabella Barcińska nach dem Heirat.
Also das Klavier gehörte der Schwester, die hier im Zamoyski-Palast wohnte.
Ja, genau so. Die Schwester mit seinem Ehemann wohnten hier in diesem Palast.
Warum wird dieses Ereignis so symbolisch für Chopin?
Es gab sehr viele russische Repressionsakten und die Zerstörung des Klaviers Polens größten Genies, die eigentlich durch seine Musik auch Polen und polnischen Geist und polnische Unabhängigkeit symbolisierte, so diese Zerstörung auch symbolisch ist.
Das passierte schon nach dem Tod Frédéric Chopins. Mhm. Was sagt das über seine Bedeutung für die Polen im 19. Jahrhundert?
Dass er eine symbolische Figur war, so als Polen keine politische Unabhängigkeit hatte, brauchte man Symbolen und eigentlich die Musik, die ohne Wörter nicht nur im polnischen Geist, aber eine Art Polnischkeit symbolisierte und in den weiten Welt auch verbreitete. Sehr wichtig für die polnische, selbstverständlich für die gut gebildete polnische Bevölkerung war.
War dieses Ereignis so bekannt in Polen oder war Chopin noch nicht eine symbolische Figur?
Es war sofort bekannt und auch diesen ganzen, wie auch diesen ganzen Repressionsakt, und darüber könnte man sprechen, lesen und auch, ich glaube, die Rezeptionsgeschichte von dieser schrecklichen symbolischen Zerstörung zeigt, wie wichtig die Kultur überhaupt und besonders Musik und Poesie hier in Polen sind. So als der größte damalige Dichter seinen großen Gedicht Chopins Klavier schrieb, lernte man diesem Gedicht auswendig. Viele Leute, auch heute, ganz, ganz oft, muss ich sagen, unbewusst zitieren Norwid, wenn man über diese Geschichte spricht. So, es war sofort symbolisch und so bleibt es bis heute. Und eigentlich, wenn wir sehen, was die russische Armee in der Ukraine macht, das ist eine Art Kontinuität dieser Barbarismus und eine Art Zerstörung der Kultur, um eine andere Nation zu was politisch zu zwingen.
Also kann man sagen, dass durch dieses Ereignis Chopin zu einer nationalen Figur wurde?
Er war eine nationale Figur auch vorher, früher. Es ist auch wichtig für uns, dass er so erfolgreich in Paris war, dass er so gut vernetzt war mit Leuten wie sagen wir, Georges Sand und Eugène Delacroix, so die größte Künstler seiner Epoche aus dem deutschsprachigen, Heinrich Heine war mit ihm befreundet. So, Erfolg ist wichtig, aber auch diese traurige Geschichte ist für uns hier wichtig. So, er war symbolisch vorher, aber durch diesen Repressionsakt wurde noch mehr symbolisch für die Nation hier.
Beobachten, wie sich sein Bild nach seinem Tod verändert?
Ja, klar. Und eigentlich, das ist meine Arbeit, um diesen Bild auch zu ändern, ein bisschen. Das Bild von Frédéric Chopin erfuhr nach seinem Tod im 1849 eine bedeutende Wandlung vom kranken, introvertierten Künstler zu mitten umwobenen Figur eines romantischen Genies. Aber für uns in Warschau ist es auch wichtig, den jungen Chopin zu zeigen, der lustig und lebendig und fröhlich war. Und so war es hier in Warschau.
Und so war seine Musik hier in Warschau.
Ja, genau, wie seine jugendliche Polonaisen, die so schön und so eigentlich fröhlich sind.
Was erzählt uns dieser Ort, also der Zamoyski-Palast, das Ereignis im Zamoyski-Palast über Erinnerung und Verlust?
Ich glaube, es erzählt uns, dass man kann einen Flügel zerstören, einen Palast in den Luft sprengen. Aber Geist ist ewig und Geist polnischer Kultur bleibt hier immer. Dieses Palast ist wieder aufgebaut nach dem Krieg. Den Flügel haben wir nicht, aber die Musik ist immer da, die geniale Musik von Frédéric Chopin.
Das war die 7. Folge unserer Sendereihe Chopin in Warschau. Alle Folgen finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl. Und damit endet unsere heutige Sendung. Danke fürs Zuhören und auf Wiederhören sagt Ihnen Kamila Lutostańska. Do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.